Dr. Ted Hildebrandt, Geschichte des Erd und Theologie, Vorlesung 13, Copyright Warnzeichen 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Dies ist Dr. Ted Hildebrandt in seinem Kurs über Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments, Vorlesung Raute 13 über das Buch Levitikus, Heiligkeit, Reinheitsgesetze und Probleme. Quizvorschau 0, 0, 0 bis 2, 33. Klasse, fangen wir hier an. Wir haben heute viel zu tun. Wir werden versuchen, das Buch Levitikus abzudecken, das das faszinierendste Buch des Alten Testaments ist. Wir werden versuchen, es heute für uns zum Tanzen zu bringen. Was haben wir für das Quiz am Donnerstag drauf? Donnerstag ist Quad Break. Ihr habt also den Donnerstag frei. Frohe Weihnachten! Für den darauffolgenden Donnerstag arbeitest du am Buch Josua. Josua besteht aus etwa 24 Kapiteln. Es ist nicht so groß oder schlecht. Dort gibt es einen Artikel über das Konzept des Krieges und das könnte für Sie interessant sein. Es geht um den Krieg und darum, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben, also bringt es diese beiden Ideen zusammen. Dann gibt es auch einige Erinnerungsverse. Psalm 100 beginnt mit den Worten, mach dem Herrn einen fröhlichen Lärm. Das ist ein weiterer berühmter Psalm, nicht ganz so berühmt wie Psalm 23, aber es gibt ein paar Verse und es gibt Josua 1,8, der ein wirklich klassischer Vers im Buch Josua ist. Ihr werdet also an Josua arbeiten. Ich werde versuchen, euch einzuholen. Ich werde dich wahrscheinlich nie das ganze Semester über einholen, aber ich werde mich schneller bewegen. Wir werden heute einen guten Teil des Buches Levitikus fertigstellen, wahrscheinlich nicht das ganze Ding. Du wirst also an Josua arbeiten. Wir werden zurück in Exodus springen und wir werden uns mit Levitikus beschäftigen. Bevor wir das tun, beginnen wir mit einem Wort des Gebets und dann kommen wir zur Sache. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für deine Güte uns gegenüber und dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern in Ägypten, die an diesem Tag zu kämpfen haben und verfolgt werden. Kirchen werden niedergebrannt. Christen, die getötet werden. Wir gedenken unserer Brüder und Schwestern und beten, dass ihr sie beschützt und ihnen inmitten all des Chaos, das jetzt dort herrscht, ein Gefühl von Sinn und Zweck gibt. Hilf uns in dieser Klasse, das Buch Levitikus durchzugehen. Ich bete darum, dass du mir hilfst, es auf eine Weise zu erklären, die gut ist, die genau ist und deine Heiligkeit und deine Güte widerspiegelt. Du bist ein heiliger Gott. Es ist ein großes Privileg, dich Vater zu nennen und zu wissen, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast. Und in seinem kostbaren Namen beten wir. Amen. B. Exodus-Gesetz zur Abtreibung? Nicht 2, 34 bis 10, 54. Lassen Sie uns das Buch Exodus beenden. Was ich gerne tun würde, ist, dieses eine Gesetz in Exodus einzuführen. Dies wird als Rechtsprechung bezeichnet. Was ist eine Rechtsprechung? Wusstest du, dass es Gesetze gibt wie, du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Sollst du kein falsches Zeugnis ablegen? Das sind apodiktische Gesetze des allgemeinen Prinzips. Es gibt eine ganz andere Art von Recht, die als Rechtsprechung bezeichnet wird. Eine Rechtsprechung geht so, wenn Johnny trinkt und Johnny Auto fährt, dann wird Johnny ins Gefängnis gesteckt. Es handelt sich um eine Wenn-Dann-Art von Gesetz, das ihnen bestimmte Fälle vorgibt. Deshalb nennen sie es Rechtsprechung. Wenn die Person dies tut, dann wird dies passieren. Es ist ein Wenn-Dann, mit bestimmten Fällen, die vorschreiben, was passieren soll. Was wir also hier in Exodus Kapitel 21 haben, ist eine spezifische Rechtsprechung. Lassen Sie mich nur den Abschnitt aus Exodus 21,22 vorlesen. Darauf steht, wenn Männer, die kämpfen. Also gibt es zwei Typen, die kämpfen. Wenn Männer, die sich streiten, eine schwangere Frau schlagen. Du hast also zwei Jungs, die sich streiten und was passiert? Die Frau versucht, es zu beenden oder was auch immer, sie gerät in den Streit. Du hast zwei Männer, die sich streiten und dann, wenn die Frau, die schwanger ist, geschlagen wird. Und sie bringt ein Kind zu früh zur Welt, aber es gibt keine ernsthafte Verletzung, der Täter muss mit einer Geldstrafe bestraft werden. Der Mann, der die schwangere Frau schlägt, muss mit einer Geldstrafe belegt werden, was auch immer der Ehemann der Frau verlangt und das Gericht zulässt. Aber wenn es eine schwere Verletzung gibt, sollt ihr Leben für Leben nehmen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Verbrennung um Verbrennung, Wunde um Wunde und Bluterguss um Bluterguss. Wir würden das wie nennen? Die Lex Talionis. Erinnern Sie sich an Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das ist hier tatsächlich aufgeführt. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Verbrennung um Verbrennung und das nennt man die Lex Talionis, das Gesetz der Vergeltung. Das Recht der Vergeltung ist in dieser Rechtsprechung gegeben. Nun, was ist hier eigentlich los? Du hast zwei Männer, die sich streiten, diese Frau springt ein, sie versucht, den Kampf zu beenden. Der Typ schlägt sie. Nun, es gibt zwei Situationen, die sich daraus ergeben. Eine ist, wenn es keine Verletzung gibt. Wem wird nicht verletzt? Der Typ ist zu einer Geldstrafe verurteilt, der sie geschlagen hat. Die Frau wird nicht verletzt, aber die Frau hat offenbar eine Fehlgeburt oder bekommt ein Kind und das Kind, so geht man hier davon aus, das Kind stirbt. Also muss der Mann, der sie angefahren hat, eine Geldstrafe für den Verlust des Kindes zahlen. Was dann passiert, ist, dass sie hier eine Situation haben, in der es im Grunde genommen diese Frühgeburt gibt, bei der das Baby eine Verletzung erleidet, höchstwahrscheinlich den Tod, weil die Frühgeburt damals nicht die Prämis macht, wie wir es heute in Krankenhäusern tun, die das Leben der Mutter und des Babys retten. Damals starb das Baby oft. Aber beachten Sie, wie hoch die Strafe ist. Die Strafe besteht darin, dass eine Gebühr zu entrichten ist. Das wirft also die Frage nach dem Fötus auf. Ist der Fötus eine Person, bevor der Fötus geboren wird? Und da es sich um einen Fötus handelt, gab es eine Fehlgeburt, weil die Frau geschlagen wurde. Beachten Sie, dass hier eine Gebühr erhoben wird, die vom Ehemann arrangiert wird. Anscheinend ist es also verhandelbar. Diese Gebühr ist verhandelbar und kann davon abhängen, in welchem Monat sie war, ob es früh oder später war und solche Dinge. Aber wenn die Frau getroffen wird und wir sagen, wenn ihr Schaden zugefügt wird, nun, dann gehen wir zurück. Wenn die Frau getroffen wird, dann heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auge um Auge, Zahn um Zahn für die Frau, wenn sie beschädigt ist. Nun, warum sollte es weniger für den Fötus geben, der stirbt? Warum sollte es eine geringere Strafe geben? Übrigens, auch in dieser Kultur wurde dann eine Gebühr dafür gezahlt, dass ein Sklave verletzt wurde, anstatt Auge um Auge, Zahn um Zahn? Gibt es also eine bestimmte Hierarchie dafür, wie eine Geldstrafe verhängt wird? Sagt uns diese Passage etwas über die Abtreibungsfrage? Die Leute haben diese Passage für die Abtreibung benutzt. Ist hier wirklich die Frage um Abtreibung? Geht es in dieser Passage um die Frage der Abtreibung? Nein, ist es nicht. Zwei Männer streiten sich, eine Frau kommt in die Mitte und zack. Sie schlagen sie und sie hat eine Fehlgeburt. Lassen Sie mich nun auf einen anderen Aspekt eingehen. Spielt die Absicht eine Rolle in Bezug auf die Bestrafung? Ich fahre die Grapevine Road entlang. Da ist ein Kind, das mit seinem Fahrrad fährt. Der Junge dreht sich plötzlich, aus heiterem Himmel, einfach um sein Fahrrad und weicht direkt vor mir aus, und ich treffe das Kind, ich töte das Kind ist unter meinem Auto. Ich habe das Kind einfach umgebracht. Frage, gehe ich für den Rest meines Lebens ins Gefängnis, weil ich dieses Kind ermordet habe? Bereue ich das wohl für den Rest meines Lebens? Ja. Aber gehe ich dafür ins Gefängnis? Übrigens, habe ich in dieser Situation das Kind getötet? Ich habe das Kind getötet. Frage, gehe ich wegen Mordes ins Gefängnis? Warum gehe ich nicht wegen Mordes ins Gefängnis? Du kommst wegen Totschlags ins Gefängnis. Würde ich hier ins Gefängnis gehen? Wenn das Kind so direkt vor mir ausweichen würde? Ein Teil meiner Verteidigung wäre, war es meine Schuld oder gab es irgendetwas, was ich tun konnte? Die Bremsen in meinem Auto waren gut und du verstehst nicht, ich habe wahrscheinlich nicht einmal auf die Bremse getreten. Der Junge wich einfach aus und es war vorbei. Frage, gab es irgendeine Bosheit und Voraussicht? Zählen Bosheit und Vorsicht? Ja. Ist es möglich, dass meine Bremsen schlecht wären und meine Bremsen mein Auto nicht stoppen könnten? Würden Sie das wie einen Namen nennen? Nachlässigkeit. Es könnte Fahrlässigkeit und solche Dinge geben, aber in diesem Fall gab es keine Böswilligkeit und Vorsätzlichkeit. Kehren wir nun zu der Frau zurück, die getroffen wird. Der Typ holt die Frau von seinem Rücken. Die Frau versucht, diesen Typen von ihrem Mann wegzuziehen oder so, und er sagt, wann. Er gibt ihr einen Ellbogen oder so etwas. Frage, versucht der Mann, die Frau zu verletzen, um die Frau von seinem Rücken zu bekommen? Ja. Für sie geht es also Auge in Auge. Frage, er schlägt das Baby und das Baby hat Fehlgeburten. Gab es irgendwelche Absichten gegen das Baby? Es gab keine Absicht gegen das Kind. Mit anderen Worten, ja, die Frau, er versuchte, sie zu schlagen, aber er versuchte nicht unbedingt, das Baby zu schlagen. Ich denke also, dass es einen Unterschied zwischen diesen beiden gibt. Es wird also eine Geldstrafe für das Kind verhängt. Hat das etwas mit Abtreibung zu tun? Nein, das tut es nicht. Ihr müsst wirklich vorsichtig sein, wenn ihr solche Verse herausreißt und sie für Zwecke benutzt, für die sie nicht gegeben wurden. Dies wurde nicht gegeben, um uns die biblische Position zur Abtreibung zu vermitteln. Das hat das übrigens mit einem Fötus zu tun? Ja, das tut es. Aber es ist nicht für diesen Zweck gegeben, und ich denke, man muss vorsichtig sein, wenn man solche Verse herauszieht und sie für Zwecke verwendet, für die sie nicht entworfen oder gedacht sind. Das ist mein Punkt dafür. Sei vorsichtig, wenn du Verse aus dem Kontext der Schrift herausreißt und sie für einen anderen Kontext verwendest, für den sie nicht geschaffen wurden. Dies wird als Rechtsprechung bezeichnet. Wenn sich zwei Männer streiten und der Mann die Frau schlägt, dann nennt man das Rechtsprechung. Wenn das passiert, dann passiert das, dann wäre das die Strafe dafür. Die Implikation für einige ist also, dass der Fötus ein Mensch ist. Dies geht jedoch nicht wirklich auf dieses Problem ein. Das ist nicht der Sinn der Sache. Wird der Fötus geschätzt? Ja. Aber es beantwortet nicht die ganze Frage. Übrigens, ich bin sehr, sehr, sehr stark für das Leben, aber was ich sagen will, ist, dass man vorsichtig mit dem Kontext umgehen muss. Entwickle gute Argumente und verwende keine Verse wie diesen, die nicht so verwendet werden sollen. Siehe Einführung in Levitikus 10, 55 bis 12, 24. Nun zu Levitikus. Levitikus, das lustigste Buch des Alten Testaments. Ich werde versuchen, das interessant zu machen. Um ehrlich zu sein, habe ich einmal einen ganzen Kurs über das Buch Levitikus unterrichtet und wir hatten tatsächlich eine tolle Zeit. Das Problem ist, dass das Buch Levitikus tausende von Jahren von unserer Kultur entfernt ist. Das Hauptthema des Buches ist folgendes: Sei heilig, wie ich, der Herr, dein Gott, heilig bin. Das ist das Hauptthema, Heiligkeit. Dieses Buch wird übrigens das Buch Levitikus genannt. Wenn du hier den Kuss am Ende wegnimmst, um wen geht es in dem Buch, dem Buch Levitikus? Es geht um Leviten und wer wäre die andere Gruppe von Menschen? Leviten und Priester. Was ist der Unterschied? Was sind Leviten? Sie gehören zum Stamm Levi. Sie sind also Leviten, wenn sie aus dem Stamm Levi stammen. Was sind die Priester? Ja. Aaron ist also ein Levit, aber Aarons Nachkommen sind Priester. Aaron wurde zum Hohepriester bestimmt, seine Kinder, Kindeskinder werden ebenfalls Priester. Aarons Nachkommen sind also die Priester. Die Leviten tragen die Tabernakelausrüstung. Was machen die Priester? Die Priester dienen am Altar und im Allerheiligsten und solche Dinge. Die Priester beschäftigen sich mit Opfern, während die Leviten diejenigen sind, die das Tabernakel schleppen. Die Religion 12, 25 bis 14, 03. Ist Religion einzigartig persönlich und privat mit wenigen äußeren Anforderungen? Haben wir in unserer Kultur privatisiert Religion? Ist es fast fehl am Platz, in der Öffentlichkeit über die eigene Religion zu sprechen? Haben Sie die öffentliche Artikulation des Christentums zum Schweigen gebracht, soweit es um eine öffentliche Äußerung geht? Ist sie in der Öffentlichkeit fast zum Schweigen gebracht worden? Deine Religion soll etwas Persönliches und Privates sein, etwas, das du für dich behältst. Das ist irgendwie lustig in unserer Kultur, nicht wahr? Frage, ist es unangemessener, über Religion in der Öffentlichkeit oder zum Sehen sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit? Was ist in unserer Kultur akzeptierter? Ja, haben Sie die Ironie verstanden? Es ist unglaublich. Etwas, das sehr privat sein sollte, wird öffentlich gemacht und es ist in Ordnung. Etwas, das öffentlich sein sollte, ist zum Schweigen gebracht worden. Ist das etwas, worüber Sie nachdenken sollten, wenn es darum geht, wie religiöse Ausdrucksformen in unserer Kultur zum Schweigen gebracht wurden? Es war sehr zielgerichtet und ich habe es über 40 Jahre lang beobachtet. Es ist sehr spezifisch und jetzt ist es fast unmöglich, in der Öffentlichkeit über Religion zu sprechen. Hat die Religion äußere Dinge? Hat Religion ihren äußeren Ausdruck oder ist sie nur persönlich und privat? Kult in der alttestamentlichen Forschung 14:04-23:57. Hier ist noch eine Frage, was ist die Kult im Alten Testament? Wenn ich das Wort Sekte verwende, denken die Leute oft an diesen Typen Jimmy Jones und das Trinken von Kool-Aid und all die Menschen, die tot sind, das ist eine Sekte. Eine Sekte besteht aus Menschen, die einer Gehirnwäsche unterzogen werden und in diesen geschlossenen Sektenkontext kommen. Das ist, was wir denken an Sekte. Wenn man sich mit dem Alten Testament beschäftigt, kann man nicht so denken. Im Alten Testament ist der Kult alles, was man äußerlich tut, um seine Religion zu symbolisieren. Wenn wir zum Beispiel vor dem Unterricht gebetet haben, fragen Sie sich, habe ich meinen Kopf gebeugt und die Augen geschlossen, um zu beten? Ich senkte den Kopf, ist das Teil des Kults? Ja, das ist Teil des Kults, das ist etwas, was ich extern mache. Wenn jemand betet, nehmen manche Menschen dann ihren Hut ab, um Respekt zu zollen? Macht das irgendjemand, bekreuzigt sich selbst? Ist das ein äußerer Akt der Anbetung, den du tust, um Religion zu symbolisieren? Das sind äußere Dinge. Einige von euch kommen aus Kirchen, die viel mit dem Kult zu tun haben, wenn es um äußere Dinge wie die Liturgie geht. Kommen einige von euch aus Kirchen, in denen es viel Liturgie gibt? Kommen einige von euch aus Kirchen, in denen es so gut wie keine Liturgie gibt? So kommt man in die verschiedenen Traditionen. Kult ist alles, was du äußerlich tust, um deine Religion zu symbolisieren. Übrigens werden manche Menschen ihre Religion nach außen hin symbolisieren, indem sie ein T-Shirt tragen. Ich bin im Griechischunterricht und auf einem Kinder-T-Shirt steht, Jesus regiert. Ist das ein äußerer Ausdruck seiner Religion? Man könnte also alles sagen, was man extern tut. Die Liturgie in Kirchen ist typischerweise die Sekte. Gibt es im Alten Testament viele äußere Ausdrucksformen von Religion? Ja. Sie mussten darüber nachdenken, wie sie sich Gott auf verschiedene Weise näherten. Der Kult hat also mit der Bedeutung von Äußerlichkeiten zu tun, wenn man sich Gott nähert. Sind Äußerlichkeiten wichtig oder spielt nur dein Herz eine Rolle? Sind Äußerlichkeiten wichtig, wenn sie sich jemandem nähern? Nun, ich habe ein Ritual benutzt, ich nenne es ein Folterritual, das ich mit meiner Frau habe. Ich sollte es wahrscheinlich nicht so sagen, man muss verstehen, meinen Hintergrund, als ich aufgewachsen bin. Ich bin mit Leichtathletik aufgewachsen, seit ich ein Kind in der Highschool war, habe ich Fußball, Basketball und Tennis gespielt, 3 Saisons, 3 verschiedene Sportarten. Als ich aufs College ging, spielte ich 2 verschiedene Saisons, Basketball und Tennis. Ich trainiere nicht mehr, das ist offensichtlich. Aber als ich jünger war, habe ich jeden Tag trainiert. Schweiß war ein Teil meines Lebens. Stört mich Schweiß? Die Antwort lautet, nein. Ich war mein halbes Leben lang verschwitzt. Und dann, jetzt, bin ich plötzlich verheiratet. Ich bin also draußen und mähe den Rasen, dann jette ich Unkraut und ich mache all diese Arbeit draußen und ich komme rein und habe ein T-Shirt an. So bin ich schweißgebadet. Dann habe ich dieses Ritual und komme zu meiner Frau und sage, Schatz, liebst du mich? Wie sehr liebst du mich? Ich will eine Umarmung. Ich komme und schaue normalerweise, wie sehr sie mich liebt. Jetzt stellt sich die Frage, liebt sie mich oder liebt sie mich nicht? wenn du so verschwitzt bist, liebe mich nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, was passiert. Wie kommt es, wenn ich mich meiner Frau nähere und so verschwitzt bin, spielt die Annäherung eine Rolle? Beeinflusst das, wie sie über mich denkt? Wenn ich ganz verschwitzt bin, ekelt sie das an und sie sagt, geh weg von mir. Geh weg von mir. Meine Frau liebt mich nicht mehr. Nein, es ist Zeit, einen Duschkumpel mitzunehmen. Zeit, sich zusammenzureißen. Was ich also sagen will, ist, die Herangehensweise ist wichtig. Wie wirkt sich das darauf aus, wie wir uns Gott nähern? Neulich saß ich in meinem Büro. Normalerweise, wenn ich in meinem Büro lerne, lehne ich mich in meinem Stuhl zurück, lege die Füße auf meinen Schreibtisch und lese. So lese ich. Ich lehne mich zurück, lege die Füße auf meinen Schreibtisch und lese. Plötzlich höre ich ein Klopfen an der Tür. Ich drehe mich um, das ist der dritte Stock, Frost mit der ganzen Fakultät dort oben und niemand geht da hinauf, außer der Fakultät, niemand kann den Weg dort hinauf finden und es ist wie ein Labyrinth. Wir sind also da oben und plötzlich drehe ich mich um und hupen. Da ist der Präsident des Gordon College. Ich legte die Füße auf meinen Schreibtisch und dachte, heilige Kuh. Da ist der Präsident. Nun, Frage, habe ich mich ein bisschen dafür geschämt? Dies ist der Präsident des Colleges. Will ich da sitzen und die Füße auf den Schreibtisch legen, wenn der Präsident des Colleges vorbeischaut? Ich habe den Präsidenten einfach in 12 Jahren nicht mehr dort oben gesehen. Mag ich diesen Kerl? Er ist ein echter Draufgänger, also ist er in meinem Büro und plötzlich denkt man sich, wua. Ich bin es nicht gewohnt, den Präsidenten hier oben zu haben. Wir hatten ein Gespräch. Er ist ein wirklich guter Kerl. Aber was ich damit sagen will, ist, der Präsident taucht auf, okay, nehmen wir an, Elaine Phillips, die ich seit 35 Jahren kenne, als eine gute Freundin. Elaine kommt herüber und ich lege meine Füße auf den Schreibtisch. Ist das eine große Sache? Nein. Sie kennt mich, das ist kein Problem. Frage, der Präsident taucht auf, große Sache? Also Frage, spielt es eine Rolle, wie die Statur der Person ist, wie du dich nährst? Nähern sie sich ihren Freunden auf die gleiche Weise, wie sie sich jemandem nähern würden, der ihr Chef ist oder jemand, der sehr wichtig ist? Wie würden sie sich dem Präsidenten der Vereinigten Staaten nähern? Würde da das Gefühl entstehen, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten? Es gibt dieses Gefühl des Respekts. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn du dich Gott näherst, gibt es bestimmte Dinge, die Gott sagt, die für ihn abstoßend sind, und gibt es bestimmte Dinge, die Gott mag. Eigentlich beziehe ich mich auf Psalm 15. Mag Gott Schwätzer? Nein, das tut er nicht. Also tratschst du und kommst zu Gott? Gott sagt, das gefällt mir nicht. Mag Gott Menschen, die gerecht sind, die gütig sind, die gerecht sind, die fair sind, die Mitgefühl mit den Armen haben? Ja. Die Menschen, die Gott mag. Das ganze Buch Levitikus beschreibt also, wie man sich einem heiligen Gott nähert. Es gibt bestimmte Dinge, die ihm ein Greuel sind, die für ihn beleidigend sind und die für ihn ekelhaft sind. Es ist, als würde man mit einem klatschnassen T-Shirt zu ihm kommen und um eine Umarmung bitten. Es ist an diesem Punkt einfach nicht angemessen, weil du auf die falsche Art und Weise kommst. Das Buch Levitikus beschreibt also diesen Ansatz. Nun, hier ist eine andere Möglichkeit, so ziemlich das Gleiche zu betrachten, was im Leben ist säkular. Mein Auto hat nur noch wenig Benzin. Ich werde wahrscheinlich auf dem Heimweg oder morgen früh etwas Benzin kaufen. Frage, wenn ich Gas kaufe, ist das säkular oder heilig? Nun, es ist verarmend, was es ist. Aber ist es weltlich oder heilig? Wenn ich zur Tankstelle gehe, ist das eine weltliche Sache. Ich werde wahrscheinlich dieses Wochenende zu Sam's Club gehen und etwas zu essen kaufen, denn mein Sohn kommt zurück und frisst wie ein Pferd. Also muss ich all diese Lebensmittel und Sachen kaufen. Wenn ich in Sam's Club gehe, ist das weltlich oder heilig? Auch das ist eine weltliche Aktivität. Ich gehe einkaufen und kaufe all diese Lebensmittel und bringe sie nach Hause. Also, was wäre heilig? Wäre der Kirchgang heiliger, wäre das heiliger? meine Bibel zu lesen und zu beten, wären das heiligere Dinge? Meine Frage ist, wenn meine Frau einkaufen geht, ist das weltlich oder heilig? Ja, tatsächlich stellt sich heraus, dass viele von euch die Frage beantwortet haben und ihr euch als Mann daran gewöhnen müsst. Das ist heilige Zeit. Aber wie auch immer, heilig ist, in die Kirche zu gehen, die Bibel zu lesen, zu beten und diese Dinge zu tun, die als heilig angesehen werden. Was uns das Buch Levitikus sagt, ist, und das ist eine große Botschaft des Buches Levitikus, und das ist eine wichtige Botschaft, das Buch Levitikus sagt uns, dass das ganze Leben eines Menschen, alles wir tun ist heilig. Alles, was wir tun ist heilig. Wenn sich das jüdische Volk zum Essen hinsetzte, mussten sie dann bei der Art der Nahrung, die sie essen, an Gott denken? Ja. Wenn eine israelische Frau ein Kind bekommt, muss sie dann an Gott denken, weil sie dieses Kind bekommen hat und wie viele Tage sie unrein ist? Müssen die Israeli, selbst wenn sie in der Wüste sind und sich erleichtern, an Gott denken? Können sie sich überall erleichtern? Hat Gott ihnen gesagt, dass sie sich außerhalb des Lagers erleichtern und es begraben müssen? Ja. Alles Leben ist also heilig. Einer der großen Sprüche von Dr. Wilson hier ist, wie viele von Ihnen hier sehen Ihr Studium als heilig an? Ist es möglich, komplett säkular zu studieren oder zu studieren? Kann Infinitesimalrechnung heilig gemacht werden? Was Dr. Wilson sagt, ist folgendes: Studium ist die höchste Form der Anbetung. Mit anderen Worten, was er sagt, ist, nehmt eure Studien, könnt ihr eure Studien Gott anbieten. Kann man sogar das Studium von Mathematik oder Biologie, Chemie, Physik, was auch immer, Literatur Gott opfern? Das ganze Leben, und besonders das Studium, ist also die höchste Form der Anbetung. Alles Leben ist heilig, das ist die Botschaft von Levitikus. Alles ist etwas Besonderes. Alles ist heilig. Darin gibt es keine weltlich-sakrale Unterscheidung. Levitikus sagt, dass, was weltlich und heilig ist, sie eins sind. Alles Leben ist heilig und muss in der Gegenwart Gottes gelebt werden. F. Das Thema der Heiligkeit im dritten Buch Mose, 23, 58 bis 29, 21. Nun, was bedeutet Heiligkeit? Dies ist der Schlüsselvers im Buch Levitikus. Vielleicht kennen Sie diesen Vers vage. Seid heilig, denn ich, der Herr. Achtet darauf, wie das geschrieben wird. Kapital L, Kapital O, Kapital R, Kapital D. Was ist der hebräische Begriff dahinter? Das ist Jehova oder Jahwe. Sehen Sie, wie das alles groß geschrieben wird? Das ist also der Begriff für Gott. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich bin Jahwe, ich bin Jehova, dein Gott. Gott wäre, was das hebräische Wort ist. Elohim. Gottes kostbarster Name. Er sagt, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt also heilig sein, weil Gott heilig ist. Wir sollen seine Heiligkeit widerspiegeln. Nun halt in 1. Petrus 1,15 im Neuen Testament das gleiche Gebot wieder. Mit anderen Worten, das ist nicht nur ein Konzept aus dem Alten Testament. Ein Petrus sagt dasselbe, seid heilig, also sollen wir als Christen heilig sein, weil der Herr, unser Gott, heilig ist. Petrus wiederholt also die gleiche Art von Dingen. Was bedeutet es nun, heilig zu sein? Die Grundidee der Heiligkeit, ich mag diesen Ausdruck hier, völlig anders. Welche Heiligkeit oder Kadosh bedeutet, dass Gott völlig anders ist, dass Gott völlig anders ist als alles, was du je erlebt hast? Gott ist anders. Er ist völlig anders, er ist völlig anders als alles, was du je in deinem Leben erlebt hast. Übrigens, was sagt uns das? Wenn wir Gott tatsächlich begegnen, werden wir dann alle schockiert sein? Wenn wir Gott begegnen, werden wir dann alle dem völlig anderen begegnen? Mit anderen Worten, es gibt nichts auf dieser Welt, das wie Gott ist. Er ist völlig anders. All unsere Vorstellungen, all unsere Wunder, Gott ist anders als alles, was wir uns vorstellen können. Die Idee der Heiligkeit bedeutet diese Idee der Getrenntheit. Er ist anders. Er ist getrennt. Er ist getrennt vom Rest der Schöpfung. Es gibt nichts Vergleichbares wie ihn. Er ist getrennt, er ist von der Schöpfung unterschieden. Gott ist völlig einzigartig. Er ist sui generis, er ist einzigartig. Es gibt nur einen wie ihn im ganzen Universum. Er ist etwas Besonderes. Das könnte eine andere Art sein, Heiligkeit zu sagen, nämlich zu sagen, er ist etwas Besonderes. Heiligkeit bedeutet, etwas Besonderes zu schaffen, etwas Getrenntes, Unverwechselbares und Einzigartiges. Jesaja sagt es so. Im Buch Jesaja steht übrigens auch viel über den Begriff der Heiligkeit. Jesaja sagt, mit wem willst du mich vergleichen? Nun, was ist das für eine Frage? Erwartet er eine Antwort auf diese Frage? Mit wem willst du mich vergleichen? Was ist die Antwort? Fragt er nach einer kognitiven Antwort? Ist das eine rhetorische Frage? Erwartet eine rhetorische Frage eine Antwort? Nein. Was macht er also hier? Eine rhetorische Frage ist eine Aussage im Gewand einer Frage. Was versucht er hier zu sagen? Mit wem willst du mich vergleichen? Was ist die Aussage, die er da macht? Es gibt niemanden wie Gott. Es gibt niemanden, der wie Gott ist. Also die Aussage hier, mit wem wirst du mich vergleichen? Es gibt nichts, mit dem man ihn vergleichen kann. Es gibt niemanden, mit dem man Gott vergleichen kann. Oder wer ist mir ebenbürtig? Gott hat keinen Gleichen, sagt der Heilige. Gelehrte des Alten Testaments nennen dies die Unvergleichlichkeit Jahwes. Er ist völlig anders als alles, was wir kennen. Es gibt nichts, womit wir ihn vergleichen können, er ist völlig anders. Du musst dir ein paar Ideen merken, ich dachte, du würdest in die andere Richtung gehen. Einige von euch werden sagen, nun, wir können etwas über Gott wissen, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden, also wissen wir auch etwas über Gott. Okay, wir müssen das beiseite legen und sagen, ja, Gott ist Liebe. Wissen wir, wie man liebt? Ja, wir wissen, wie man liebt. Kennen wir Mitgefühl? Ja, okay. Kennen wir Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und solche Dinge? Wir haben Vorstellungen von diesen Dingen, aber was das bedeutet, ist, darüber hinauszugehen. Mit anderen Worten, diese Kategorien beschreiben nicht Gott, der über all diesen Dingen steht. Bei der Sache mit der Heiligkeit geht es also um das Jenseits Gottes. Das heißt nicht, dass es überhaupt keine Verbindungen gibt. Mit anderen Worten, wenn man anfängt, eine solche Aussage zu lesen, sagt er, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, gibt es Dinge, in denen wir Gott ähnlich sind, und ich denke, das ist es, worauf sich Lewis dort bezieht. Aber es gibt noch einen anderen Sinn, in dem wir Gott zwar in mancher Hinsicht ähnlich sind, aber es gibt auch andere Dinge, die über alles hinausgehen, was wir je im Leben erlebt haben. Die Heiligkeit weist also darauf hin, dass das Jenseits? Die Heiligkeit konzentriert sich also auf dieses Jenseits, das Anderssein. Das wäre eine andere Art, es zu sagen. Das ist also ein wunderschöner Vers in Jesaja. Geheiligkeit bedeutet nicht Abgeschiedenheit, 29, 22, 31, 52. Hier ist ein weiterer Satz von Jesaja über diese Idee des Getrenntseins. Gott ist getrennt, er ist verschieden von allem. Aber bedeutet Getrenntheit Distanz? Schauen Sie sich diesen Vers aus Jesaja 57,15 an, das ist ein wunderschöner Vers. Er sagt, denn das ist es, was der Hohe und Erhabene sagt. Gott nennt sich also selbst, das ist es, was der Hohe und Erhabene sagt. Er ist hoch, er ist erhaben, und er ist da draußen. Das ist es, was der Hohe und Erhabene sagt, er, der ewig lebt, mit anderen Worten, Ewigkeit in beide Richtungen, er, der ewig lebt, dessen Name ist, was? Heilig. Okay, und das ist der Fokus hier. Dessen Name heilig ist. Er ist völlig anders. Er lebt ewig. Er ist der Hohe und Erhabene. Er lebt ewig. Sein Name ist heilig. Er sagt, ich lebe in der Höhe und im Heiligen. Der heilige Ort ist der Ort, an dem Gott lebt. Sein Name ist heilig und er lebt an einem hohen und heiligen Ort, an einem Ort, der abgesondert, einzigartig, besonders ist. Er sagt, ich lebe an diesem heiligen Ort. Du bekommst also dieses Bild von diesem Kerl, der hoch, hochgehoben, heilig ist, und dann dreht sich der Vers hier mit diesem Aber. Es ist wunderschön. Er sagt, okay, mit diesem hohen und heiligen Gott, mit wem lebt er? Aber auch mit dem, der zerknirscht und demütig im Geiste ist. Was bedeutet zerknirscht? Es bedeutet die Zerbrochenen. Mit wem lebt Gott? Der hohe und erhabene Gott, der Heilige, der getrennt ist, der an diesem hohen und heiligen Ort lebt, er lebt mit den Zerbrochenen. Sehen Sie die Wände? Du bekommst diesen heiligen Gott, anstatt mit all denen zu leben, die hoch und heilig sind, lebt er mit Menschen, die gebrochen sind, die Zerknirschten, die Niedrigen im Geiste. Übrigens, was sagt uns unsere Kultur? Müssen sie sich selbst promoten? Du musst selbstbewusst sein, du musst dich selbst promoten, du musst dich selbst brandmarken, du musst dich selbst kennenlernen. Mit wem lebt Gott? Mit den Niedrigen im Geiste, mit den Demütigen, mit den Kaputten. Das ist schön zu sehen. Bedeutet Gottes Heiligkeit, dass er fern ist? Gott lebt mit den Zerbrochenen. Und ich liebe die Art und Weise, wie dieser Vers sich von diesem Hohen und Erhabenen zu denen verschiebt, die niedrig sind, mit denen er lebt. Dies ist ein weiterer schöner Vers aus Jesaja. Ha! Antwort auf die Heiligkeit, Gottesfurcht 31, 53, 37, 54. Nun, was ist mit der Heiligkeit? Bedeutet Heiligkeit, dass wir Angst vor ihm haben sollen? Wenn Gottes Heiligkeit kommt, gibt es da diese Angst, die kommt? Übrigens, was sagt die Bibel? Die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Aber wie vielen von uns wurde beigebracht, dass die Furcht vor Gott nicht wirklich die Furcht vor Gott bedeutet, sondern dass man Gott verehrt, dass Gott großartig ist und die Furcht vor Gott nicht wirklich Angst bedeutet, sondern Ehrfurcht. Ich möchte euch nur sagen, dass die Furcht vor Gott die Furcht vor Gott bedeutet, der Schrecken Gottes. Übrigens, bedeutet der Begriff der Gottesfurcht auch Ehrfurcht und Respekt? Ja, das tut es. Es bedeutet auch Gehorsam. Eigentlich habe ich an diesem Konzept gearbeitet. Ich habe erst letzten November einen Vortrag über die Furcht Gottes gehalten. Es ist jetzt online. Das ist ein interessantes Konzept. Ein Teil der Gottesfurcht ist diese Vorstellung von Angst. Wie viele von euch haben Angst? Gibt es bestimmte Personen, die Angst auslösen? Du fährst die Straße entlang, als plötzlich der Mann hinter dir hält. Er hat ein paar Lichter auf dem Dach seines Autos und du hast keine Ahnung, wie schnell du gefahren bist. Frage: Angst? Ich habe das letztes Wochenende erlebt. Mein Sohn flog vom Logan Airport nach Denver, um meinen anderen Sohn zu besuchen, und sie werden auf Elchjagd gehen. Ich habe also eine Waffe, eine 30-06, und sie ist in einem Koffer. Also gingen mein Sohn und ich runter, wir brachten ihn runter. Sein Flugzeug war um 9.20 Uhr, also waren wir dort unten gegen 7:30 oder so. Mein Sohn und ich gehen hinauf und ich nehme meinen Waffenkoffer und so geht er raus und so hat er eine Waffe für meinen anderen Sohn in Denver, der alle Elche ausgekundschaftet hat. Wir legen den Waffenkoffer auf und sie werden das Gepäck aufgeben. Es wird also durchgehen. Anscheinend muss man auch dann deklarante ich die Gesetze nicht. Also nahmen sie den Waffenkoffer und dann gingen meine Frau und ich nach Hause. Er sollte also in sein Flugte, Papa, wie schaffst du es, diesen Fall zu öffnen? Sie wollen, dass ich diesen Fall eröffne. Ich sagte, was meinst du mit, diesen Fall eröffnen? Er sagte, sie hätten ihn zur Seite gezogen, kurz bevor er ausfliegen sollte. Sie zogen ihn zur Seite und zwangen ihn, den Koffer zu öffnen. Ich sagte, nun, ich habe dir den Schlüssel dazu gegeben. Er sagte, ja, aber der Schlüssel funktioniert nicht. Und so sagte ich ihm, dass es so etwas Besonderes gibt, bei dem man mit dem Schlüssel herumspielen muss. Also habe ich ihn geholt nach Effen mit dem Schlüssel und er sagte, okay, ich hab's. Also legt er auf. Etwa 10 Minuten später ruft er wieder an und sagt, okay, wie mache ich das Schleuse dieses Ding? Und ich sage, okay, nun, du gehst zurück und du musst dich auf den richtigen Weg begeben und du musst es ein bisschen fühlen. Und ich sagte, reiß die Ausrüstung nicht ab, sonst bist du fertig. Und dann, ganz plötzlich, geht er und ruft zurück. Währenddessen flippt meine Frau aus, weil sie merkt, dass er zur Seite gezogen wurde, weil er mit einer Waffe geflogen ist, ohne sie zu deklarieren. Das ist ein Verbrechen. Es ist ein Bundesverbrechen. Meine Frau flippt aus und sie schluchzt und schluchzt und schluchzt und sagt, ich kann nicht glauben, dass du ihn ohne das gehen lässt. Du hast es deinem Sohn nicht gesagt. Ich sagte, ich wusste nicht, dass du es erklären solltest. Währenddessen ruft mein anderer Sohn an und fängt an zu schreien, er hat mich noch nie in seinem Leben angeschrien, er sagt, Papa, ich kann dir nicht glauben. Wie auch immer, er geht auf mich los und sagt, du solltest besser deinen Schwanz darunter holen. Dein Sohn wird gerade ins Gefängnis verschleppt und er wird deine Hilfe brauchen. Geh lieber wieder darunter. Ich sagte, okay, okay, ich gehe besser wieder darunter. In der Zwischenzeit ruft Sach meine Tochter an, die mit einem Top-Anwalt verheiratet ist, und mein Schwiegersohn, der Anwalt ist, erzählt Sach, dass er einen Freund kennt, der eine Waffe bei sich trägt, ohne seine Waffe zu deklarieren, und dass er für 2 Jahre ins Gefängnis gesteckt wurde. Der Typ, der ins Gefängnis gesteckt wurde, war ein Anwalt. Und jetzt springen wir plötzlich ins Auto, wir fahren darunter und Robert ruft an. Er hat einen guten Anwaltsfreund in Boston, und das ist wie 11 Uhr nachts und er sagt, das wird dich Tausende von Dollar kosten und er könnte trotzdem im Gefängnis landen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das hinbekomme. Also ruft er seinen befreundeten Anwalt an. Wir gehen darunter. Frage, gab es Angst in mir? Ich gehe darunter und realisiere, dass es meine Waffe ist. Ist es möglich, dass Gordon College Professor im Gefängnis sitzt, weil er seinem Sohn eine nicht autorisierte Waffe gegeben hat? Ich denke, ich habe 7 Monate lang für diesen Jungen gebetet, als er drüben in Afghanistan war und jeden Tag beschossen wurde. Gott bringt ihn zurück nach Amerika und wenn er nach Amerika zurückkehrt, stecken sie ihn ins Gefängnis. Also flippe ich aus und gehe zu Boden. Aber Frage, gab es Angst? Nun zur Frage, gab es Angst vor dem Gesetz? Von der Polizei? Hattet ihr jemals Angst vor der Polizei? Es gab also echte Angst. Also sagst du, das heißt bei Gott nicht. Die Polizei kann mich ins Gefängnis stecken. Hat Gott die Macht, darüber hinaus noch andere Dinge zu tun? Alles, was ich damit sagen will, ist die Furcht vor Gott, darüber müsst ihr nachdenken. Ich weiß, dass wir in einer No-Fear-Kultur leben, aber was ich damit sagen will, ist, dass man darüber nachdenken muss. Übrigens, ich habe tatsächlich den Typen getroffen, der meinen Sohn interviewt hat. Ich kam dort runter und sagte, Entschuldigung, kann mir hier jemand sagen, ob Elliot Hildebrand in den Flieger nach Denver gestiegen ist? Und der Typ wollte es in die Maschine schlagen. Da war ein anderer Kerl, der in der Ecke zurückgetreten wurde. Er sagt, ja, er sitzt in seinem Flugzeug. Also fragte ich, woher kennst du ihn? Ich fragte, was hast du dir all die Leute auf der Liste des Flugzeugs gemerkt oder so? Und ich habe nur Witze mit dem Typen gemacht, weil ich das Ganze auf die leichte Schulter nehmen wollte, weil es wirklich ernst war. Der Typ sagt, nein, nein, er sagt, ich kenne nur die Namen der Typen, die versuchen, Schusswaffen zu tragen. Okay, also habe ich mich einfach zurückgezogen. Hat er sich herausgeredet? Anscheinend redete er sich heraus und der Typ gab ihm eine Pause. Er hat Elliot nicht angezeigt, weil es sonst sehr ernst geworden wäre. Also Frage, als Elternteil weiß ich, dass ich das nie wieder tun soll. Ich. Antworten der Heiligkeit, Reinheit von der Sünde 37, 55 bis 39, 01. Es gibt also die Furcht und den Schrecken vor Gott. Jesaja steht vor Gott und Gott ist oben in den Himmeln und diese Engel fliegen um Gott herum und sagen, was? Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige. Jesaja schaut auf einen heiligen Gott, sieht diese Seraphim, cherubimartige Wesen, die mit 6 Flügeln herumgehen und heilig, heilig, heilig sagen, und was passiert? Was fühlt Jesaja? Ich bin ein Mann von, was? Unreine Lippen und wohne inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Er empfindet seine eigene Scham vor der Gegenwart eines heiligen Gottes. Aber dann nimmt der Engel eine heiße Kohle und legt sie auf seine Lippen, verbrennt und reinigt ihn und sagt, Jesaja, du bist mein Mann. Das ist Jesaja 6, es ist der Ruf von Jesaja, wo der Engel sagt, und Gott kommt im Grunde genommen und sagt zu Jesaja, du wirst für diesen heiligen Gott sprechen, den du gesehen hast. Du wirst ein Prophet sein, Jesaja, und du wirst Gottes Wort sprechen. Im Buch Jesaja geht es viel um Heiligkeit, weil Jesaja Gott in seiner Heiligkeit sah und dann diese Spannung zwischen sich und Gott mit seiner Heiligkeit spürte. Heiligkeit geht zur Auswahl eines besonderen Volkes über 39,02 bis 39,54. Gottes Heiligkeit also, er ist heilig, er ist etwas Besonderes, er ist einzigartig. Er macht sich daran, ein Volk auszuwählen und heilig zu machen. Gottes Heiligkeit führt ihn dazu, ein Volk auszuwählen, und er sagt hier in Exodus 19,6, ihr werdet für mich ein Reich von Priestern sein, das ganze Volk ein Reich von Priestern, und ein heiliges Volk. Von allen Nationen der Erde war Israel etwas Besonderes. Israel war einzigartig, Israel war getrennt und etwas Besonderes für Gott. Eine heilige Nation, getrennt von allen anderen Nationen der Erde. Durch diese Nation würde Gott seinen Sohn senden. Gottes Heiligkeit bewegt sich also, ein Volk auszuwählen und heilig zu machen. K. Die Dinge heiligen, Schabbat 39,55 bis 42,03. Jetzt können Sie mir etwas heilig machen? Das ist jetzt ein bisschen seltsam, aber folgt mir einfach. Dose wir etwas heilig machen? Die Antwort lautet, ja. Erinnern wir uns an die 10 Gebote, die uns sagen, denkt an den Sabbat, was zu tun. Um es heilig zu halten. Inwiefern war der Sabbat heilig? Ist der Sabbat ein besonderer Tag? Sollen wir diesen Sabbat verehren, um ihn zu etwas Besonderem zu machen? Wir tun nicht, was am Sabbat. Arbeit. Du bist ein Jude aus dem Alten Testament. Du arbeitest nicht am Sabbat. Übrigens, wann ist der Sabbat? Für die Juden ist es Samstag? Wann beginnt der Sabbat? Freitagabend, wenn die Sonne untergeht. In den meisten jüdischen Familien ist die jüdische Familie, wenn die Sonne untergeht, als Familie zusammen am Schabbat und feiert es dann als Familie. Normalerweise gibt es am Freitagabend Schabbat-Abendessen, wenn die Sonne untergeht und die Familie zu Abend isst. Sie nennen es Schabbat-Abendessen. Wann endet der Sabbat? Es beginnt Freitagabend, wenn die Sonne untergeht, und es geht bis wann? Die Sonne ging am Samstagabend unter. Was macht das jüdische Volk am Samstagabend nach Sonnenuntergang? Sie feiern. Die Sonne geht unter, der Schabbat ist vorbei. Samstagabend geht die Sonne unter und alle sind auf der Straße. Wenn du jemals in Jerusalem bist, musst du zum Kikar Zion, Zionsplatz, gehen und du wirst 10.000, mindestens 10.000 jüdische Menschen überall ausschwärmen sehen. Alle haben eine gute Zeit und sind alle auf der Straße unterwegs, um zu tanzen, zu feiern und sich auszutoben. Und das ist auf Kikar Zion, sie nennen es Zion Square. Wie auch immer, das ist der Sabbat. Also am Sabbat arbeitest du nicht Samstagabend, wenn die Sonne untergeht, bumm, dann geht der Deckel runter und sie haben Spaß.
L.
Heiligung und Heiligkeit 42,04 bis 43,35. Jetzt kannst du etwas heiligen. Spricht jemand Latein? Der erste Teil, siehst du das Wort Sancti? Was ist noch ein Sancti-Wort, das du kennst? Sancti ist das lateinische Wort für heilig. Was ist noch ein Sancti, das du kennst? Heiligtum. Wenn ich ein Heiligtum sage, ist ein Heiligtum ein heiliger Ort, an dem wir zur Anbetung gehen? Übrigens, lassen Sie mich nur so viel sagen, wie wäre es mit einem Vogelschutzgebiet? Haben Sie schon einmal von einem Vogelschutzgebiet gehört? Ist ein Vogelschutzgebiet ein besonderer Ort für Vögel? Ja, also die Idee, dass das Schutzgebiet ein besonderer Ort für in diesem Fall Vögel ist. Schüler stellt eine Frage, die Juden machen es am Samstag, weil das der siebte Tag ist. Er wurde im Grunde von den frühen Christen, die den Sabbat feierten, auf den Sonntag verschoben, weil sie Juden waren. Die Apostel waren alle Juden, Jesus war Jude. Sie feiern den Sabbat, als Jesus von den Toten auferstanden ist, gingen sie dazu über, den siebten Tag zu feiern. Den besonderen Tag, an dem die Auferstehung Christi am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, gefeiert wird. Wahrscheinlich gab es auch einige Spannungen zwischen dem jüdischen und dem christlichen Volk und so verlegten sie es wegen der Auferstehung größtenteils auf den Sonntag. Einige der Menschen feiern sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Aber vor allem die Auferstehung, denn die Auferstehung war am Sonntag, verlegte die Kirche unseren besonderen Tag, um die Auferstehung Jesu zu feiern. Gute Frage. Im Heiliges Öl 43, 36 bis 46, 40 etwas heiligen bedeutet also, es abzusondern. Es als etwas Besonderes hervorzuheben und das sind besondere Dinge, die man heiligen kann. Wie macht man etwas heilig? Welche Arten von Dingen können heilig sein? Es gibt heiliges Öl. Wenn die Bibel nun von Öl spricht, welche Art von Öl meint das? Ich hörte, wie einmal ein Prediger aufstand und sagte, Ascher wird seinen Fuß in Öl tauchen, und das bedeutet, dass der Stamm der Ascher Öl unter sich hat und sie nach Öl bohren mussten, weil die Bibel sagt, dass es dort unten Öl gibt. Dort heißt es, Ascher wird seinen Fuß in Öl tauchen. Ist das total falsch? Total, absolut, verrückt. Wann immer die Bibel von Öl spricht, bezieht sie sich nicht auf Autul mit einem Gewicht von 10 bis 20 oder 10 bis 30 Gewichts. Es geht um Olivenöl. Sie machen alles mit Olivenöl. Sie kochen mit Olivenöl. Sie nehmen Oliven, sie pressen sie, sie machen Olivenöl. Dort wird alles mit Olivenöl gemacht. Auf Brot schmeckt es übrigens richtig gut. Öl ist eine heilige Substanz. Was machen Sie mit dem Öl? Sie ölen jemanden, das heißt, Sie gießen Öl auf den Kopf von jemandem. Wir nennen das was? Salbung. Was ist nun der hebräische Ausdruck dafür, diese heilige Substanz des Öls zu nehmen und jemanden als heilig zu bezeichnen? Wie nennen wir diesen Prozess, Öl zu nehmen und es jemandem auf den Kopf zu geben? Du sagst, wir nennen das Salbung, aber was ist der hebräische Begriff dafür? Ihr alle wisst es. Ich werde es sagen. Er heißt Messias. Du ölst jemanden. Du Messias sie. Kannst du das Wort hören? Es ist das Wort Messias. Der Begriff Messias kommt eigentlich daher, der Messias ist der Geölte. Wer wurde zum Beispiel in dieser Kultur geölt? Würden die Priester eingeölt oder mit Öl gesalbt werden? Würden die Könige das tun? Erinnert sich noch jemand an Saul? Sie haben diesen Teil noch nicht gelesen, aber Saul und David wurden als Könige Israels mit Öl gesalbt. So würden die Könige gesalbt werden. Der Messias ist also der Geölte. Wie kommt das Geölte ins Neue Testament über? Das Neue Testament ist auf Griechisch. Wissen Sie, was das griechische Wort für geölt ist? Christus. Hört das jemand? Jesus, was? Jesus Christus. Du dachtest, es sei sein Nachname. Nein, Jesus Christus ist nicht sein Nachname. Jesus, was ist das? Jesus, der Gesalbte. Jesus, der Messias, der Geölte. So wird Olivenöl verwendet. Wenn man etwas heilig machen will, salbt man es mit Öl. Öl ist also diese besondere Substanz.
N.
Heiliger Weihrauch 46, 41 bis 46, 57. Weihrauch ist eine weitere Sache, die wirklich ziemlich heilig ist. Sie verbrannten Weihrauch in einem wirklich heiligen Kontext und der Duft erfüllte die Luft und es gab einen besonderen, heiligen Weihrauch. Das sind also zwei Dinge, die in verschiedenen Zusammenhängen als heilig angesehen wurden.
Oh.
Heilige Stätten 46, 58, 51, 35, nun gibt es heilige Stätten. Erinnerst du dich? Mose geht hinauf, er sieht diesen Busch brennen, also sagt Mose, wow. Schau dir das an. Dieser Busch brennt dort das Tageslicht aus sich heraus. Er geht auf ihn zu und sagt, der Busch brennt nicht. Er geht also auf ihn zu, schaut ihn an und plötzlich, wenn er einen Schritt nach vorne macht, was passiert? Was sagt der Busch? Mission erfüllt. Der Busch sagt, zieh deine Schuhe aus. Du bist auf heiligem Boden. War dieser Ort also heilig? Warum war dieser Ort heilig? Da stand ein Busch, der brannte. Warum war dieser Ort heilig? Es war ein besonderer Ort, weil Gottes Gegenwart da war. Moses Ansätze und was ist das Problem mit dieser Herangehensweise? Du kommst ihm zu nahe. Ziehen Sie Ihre Schuhe aus. Es ist heiliger Boden. Bringen manche Religionen ihr Gefühl der Heiligkeit auch heute noch dadurch zum Ausdruck, dass sie ihre Schuhe ausziehen? Das ist also heiliger Boden dort. Das Allerheiligste. Was bedeutet das nun, das Allerheiligste? Wenn ich zu euch das Hohelied der Lieder sage, worauf beziehe ich mich? Hohelied Salomos, aber es heißt das Hohelied der Lieder. Wenn das jüdische Volk das Hohelied der Lieder im Plural sagt, dann meinen sie, dass dies das beste Lied aller Zeiten ist. Es ist eine Möglichkeit, Superlative für sie zu tun. Das Hohelied der Lieder bedeutet das absolut beste Lied. Wenn sie also das Allerheiligste sagen, was bedeutet das? Dies ist der heiligste Ort. Das liegt daran, dass dieses Lied das beste Lied aller Zeiten ist, also ist dies der heiligste Ort aller Zeiten. Das Allerheiligste ist der heiligste Ort. Es ist also eine Möglichkeit für sie, das Beste, das Heiligste oder das Heiligste von allen zu sagen. So wie wir es am Ende eines Wortes verwenden würden, um es zum Meisten zu machen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Die ganze Erde soll vor ihm schweigen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Warum ist der Tempel heilig? Denn seine Gegenwart ist da. Seine Gegenwart macht diesen Ort dann heilig. Lassen Sie mich einfach erzählen, was sie gerade gesagt hat. Es ist genau richtig. Am Versöhnungstag gingen sie einmal im Jahr in das Allerheiligste. Sie hatten solche Angst, dass dem Hohepriester etwas zustoßen könnte, dass sie im Grunde ein Seil um ihn banden und dann eine Glocke. Und wenn er dann unterging, nun, das Problem ist, dass sie untergingen, weil sie nicht rein waren. Die anderen Priester gehen hinein und was passiert mit ihnen? Sie gehen auch unter. Um das Problem zu umgehen, legen sie ihm ein Seil an, damit sie ihn herausziehen können, wenn er zu Boden geht. Das wäre also für das Tabernakel des Allerheiligsten. Was wir bisher hier haben, ist, dass wir das Allerheiligste im Tabernakel hatten. Das Tabernakel, in dem sie sich bewegen, in diesem Zelt, das wir uns angesehen haben. Schließlich wird das Allerheiligste in den Tempel kommen, und ihr werdet es hinter dem Schleier des Tempels haben. Übrigens, ihr habt alle den Heiligen Berg gesagt. Was ist der Heilige Berg? Wie heißt der Berg, den Gott mein Heiliger Berg nennt? Welcher Berg ist das? Berg Zion. Hat jemand jemals davon gehört? Der Berg Zion befindet sich in Jerusalem, der Tempelberg. Gott nennt ihn mein Heiliger Berg. Übrigens, lass mich einfach noch einen machen, nur aus meinem Kopf. Erinnert ihr euch noch an den Berg Sinai? Ihr habt Exodus 32 gelesen. Erinnern Sie sich an das Beben der Berge? Gottes Gegenwart war auf dem Berg. Gottes Volk dürften sie auf diesen Berg oder wurde ihnen gesagt, sie sollten sich von ihm fernhalten? Der ganze Berg wurde heilig. Gottes Gegenwart war da. Moses darf hinaufgehen. Die Menschen bleiben vom Berg fern. Auch die Tiere sollten vom Berg fernbleiben. Gottes Gegenwart an einem Ort macht ihn also heilig. Haben einige von euch Orte erlebt, die für euch besondere Orte sind, an denen ihr Gott begegnet seid? Das sind besondere Orte. Ich möchte diese Stätten heilig nennen. Es sind besondere Orte, an denen du Gott begegnet bist. Unterschiedliche Orte und unterschiedliche Dinge sind heilig. P. Heilige Tage, Holy Tage 51, 36 bis 53, 08. Dann gibt es noch einige andere Dinge, die heilig sind. Wenn du das dreimal schnell sagst, was bekommst du dann? Heilige Tage. Heilige Tage werden was? Ferien. Das nennen wir Urlaub. Das Y verwandelt sich in ein I. Übrigens ist die Umwandlung von Y in ein I sprachlich keine große Sache. Es sind unsere Feiertage, heilige Tage. Was ist ein heiliger Tag? Es ist der Sabbat. Der Sabbat, wie gesagt, wird am Freitagabend gefeiert, mit dem der Sabbat beginnt. Sie essen mit der Familie zu Abend und feiern dann den Sabbat ohne Arbeit. Am Samstagabend endet dann der Sabbat. Die Bibel sagt, gedenke des Sabbats und halte ihn heilig. Der Sabbat ist also ein großer wichtiger Punkt. Die Juden werden eine Reihe von Festen haben, und übrigens, werden die Feste im dritten Buch Mose aufgeführt sein? Werden die Feste für die Priester wichtig sein? Müssen die Priester die Feste zelebrieren? Ja, das Buch Levitikus wird also die Feste im Detail durchgehen, denn die Priester und Leviten amtieren bei diesen Festen. Das wird Levitikus Kapitel 23 sein. Dies sind also heilige Tage. Es gibt besondere Zeiten. Gibt es heute heilige Zeiten? Gibt es einige von euch, die besondere Zeiten haben, in denen ihr Gott begegnet seid? Ich sage also Zeit, und dann haben wir uns den Raum angeschaut. Zeit und Raum werden also in der Gegenwart Gottes erfahren, und diese Zeit und dieser Raum werden heilig. Verletzung der Heiligkeit, Nadab und Abihu, 53, 09-54, 49. Was passiert nun, wenn heilige Dinge verletzt werden? Erinnerst du dich an diese beiden Jungs, Nadab und Abihu? Wessen Kinder waren sie? Ja, das sind die beiden Söhne von Aaron. Haben sie vor dem Herrn ein unerlaubtes Feuer geopfert, 3. Mose Kapitel 10? Was passiert mit ihnen? Sie werden verzehrt und zerstört. Also bieten diese beiden Jungs, Aarons Kinder, ein unautorisiertes Feuer an. Sie werden in der Gegenwart des Herrn totgeschlagen. Sie verletzen die Heiligkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes verzehrt sie. Übrigens, glaubst du, dass das Aaron sehr beeinflusst hat? Wenn Aaron da reingeht, glaubst du, Aaron ist da reingesprungen und hat gesagt, hey, ich bin der Hohepriester, also wussten diese Kinder nicht, was sie taten. Also bin ich jetzt hier. Glaubst du, dass Aaron so reingegangen ist? Oder würde Aaron sagen, woa? Sehen Sie also die Änderung der Einstellung, die stattgefunden hätte? Das waren auch Aarons Kinder. Bekommen wir in unserer Kultur immer eine zweite Chance? Die Konsequenzen kommen uns nie wirklich zugute, weil jemand kommen wird, um uns aus der Patsche zu helfen. Die Konsequenzen fallen also auf diese Kinder, die keine zweite Chance haben. Ich denke, darüber muss man nachdenken. Konsequenzen passieren. Gott bewegt sich nicht immer mit Gnade und Barmherzigkeit in langem Leiden, das bedeutet, dass es für nichts Konsequenzen gibt. Es ist ziemlich stark hier mit Nadab und Abihu in Levitikus Kapitel 10.
R.
Die Heiligkeit Gottes verletzen, USA 54, 50-56, 51. Hier ist ein weiterer, der ebenfalls schwierig ist. Das war schwierig für David, König David. Was machte David hier? Der Name dieses Kerls ist Uzza. Die Bundeslade Gottes war mit den Philistern unterwegs gewesen. Die Lade Gottes war mit den Philistern von Ort zu Ort gereist. Die Philister wurden getötet, also sagten sie, wir müssen diese Lade den Juden zurückgeben. So kommt die Bundeslade zurück in das jüdische Gebiet. David macht daraufhin Jerusalem zu seiner Hauptstadt und will die Bundeslade Gottes in seine politische Hauptstadt bringen. Dann wäre Jerusalem also sowohl die religiöse als auch die politische Hauptstadt. Also erobert David Jerusalem. Zuvor war es im Besitz der Jebusiter. David war derjenige, der Jerusalem eroberte, und deshalb wird es die Stadt Davids genannt. David versucht nun, die Lade nach Jerusalem zu bringen. Sie luden es auf einen Wagen. Der Wagen fährt hoch. Es ist ein bisschen wie in Neuengland, überall sind Felsen. Was also passiert, ist, dass der Wagen gegen einen Stein prallt und die Arche von diesem Wagen fliegt. Was macht Uzza? Uzza streckt seine Hände aus, um die Lade zu stabilisieren. Er berührt die Lade. Was ist das Problem, wenn man die Arche berührt? Drönenair ist tot. Ihr kennt es alle von Indiana Jones, ihr öffnet die Arche und was passiert? Jedem stirbt das Gesicht dahin. Übrigens, hat das David erschreckt. Was sagte David? Als David die Lade nach Jerusalem hinaufbringt, ist USA plötzlich tot und er nennt es Peres Uzza, der Ausbruch an Uzza. David sagt, wow, behalte die Lade dort. David hat die Arche damals nicht hochgebracht, wird es aber später tun. Das nächste Mal, wenn sie es hochbringen, bringen sie es auf die Schultern der Priester, tragen es hinauf und bringen alle 7 Schritte Opfer dar, bis hinauf nach Jerusalem. Dann tanzt David mit aller Kraft vor dem Herrn, dazu kommen wir später. Aber diese Verbringung der Lade des Herrn nach Jerusalem, Ussa, hat die Heiligkeit Gottes verletzt und er stirbt. Es Verletzung der Heiligkeit, König Usia, 56, 52, 57, 59. Hier ist eine, die Ihnen wahrscheinlich nicht bewusst ist. Das ist König Usia aus 2. Chronik 26. Usia dachte, er sei ein großes Ding. Usia ist also der König und er wird allen zeigen, dass er der große König ist. Er sagt, hey, ich werde alleine Weihrauch opfern. Ich brauche keinen Priester. Ich kann es selbst machen. Die Priester sagen, Usia, tu es nicht.
Usia.
Tun Sie es nicht. Zieh dich zurück, Usia. Usia sagt, ich bin der König. Ich gehe da rein. Er geht da rein und macht die Sache mit dem Weihrauch und was passiert mit seiner Hand? Plötzlich, Shahum. Der Typ bekommt Lepra und ist mit Lepra bedeckt. Übrigens, wenn du Lepra hast, bist du dann rein oder unrein? Unsauber. Und plötzlich stürzen ihn die Priester einfach daraus. Übrigens, Usia hat Lepra für den Rest seines Lebens und lebt für den Rest seines Lebens als Aussätziger, weil er wieder einmal diesen heiligen Raum verletzt hat. Das sind also 3 Beispiele von Menschen, die diese Heiligkeit verletzen, und ihr könnt die Art der Reaktion sehen, die ihr dort bekommt. T. Heilige Dinge Heiligen 58, 00 bis 59, 37. Nun, wie werden die Dinge geheiligt? Die Dinge sind bestimmt oder das, was sie geheiligt nennen. Sancti ist das lateinische Wort für heilig. Sancti ist das lateinische Wort, wie es in Heiligtum zu sehen ist. Hat irgendjemand jemals von der Erforschung der Heiligung gehört? Was ist das Studium der Heiligung? Das Studium des Heiliggemachtwerdens. Übrigens, ist irgendjemand in der Heiligkeitsbewegung? Zu meiner Zeit gab es die Holy Rollers. Man legt also im Grunde etwas für einen bestimmten Zweck beiseite. Ihr heiligt, ihr bezeichnet es, oft mit Öl. Wie läuft das Getriebe ab? Die Übertragung erfolgt in der Regel durch Berührung. Du salbst jemanden mit Öl. Hat irgendjemand jemals den Ausdruck Hand auflegen gehört? Wenn Sie einen Pastor oder einen Ältesten in Ihrer Gemeinde oder einen Missionar ernennen, hat jemand von Ihnen das schon mit einem Missionar gemacht? Sie kommen hoch und legen dir die Hände auf. Es soll sein, dass man durch das Auflegen der Hände durch Berührung diese Person zu einer besonderen Person macht, die ein Missionar an einem besonderen Ort sein wird. Du bezeichnest diese Person als etwas Besonderes, das sich dieser Sache verschrieben hat. Normalerweise geschieht es durch Berührung und normalerweise durch Öl. Die Heiligkeit ist gewöhnlich Berührung und Öl, gesalbt. Du salbst die Person, du berührst den Altar und der Altar ist heilig. Und Jesus und die Heiligkeit 59, 38 bis 62, 59. Nun, hier ist eine wirklich coole Geschichte mit Jesus, in Matthäus 9,20, und das kommt auch in einigen der anderen Evangelien vor. Jesus geht durch eine Menschenmenge. Es gibt all diese Menschenmassen um Jesus herum, die ganze Zeit. Füttere mich! Füttere mich! Wie auch immer, all diese Menschenmengen sind um Jesus herum. Frage, wenn man so ein Publikum hat, schubsen die Leute die Leute? Weißt du, Menschen berühren? Ich meine, wir waren dort bei einem Basketballspiel bei den Celtics und die Jungs kamen da rausgerannt. Es gab einen Typen, der sich geoutet hat. Frage, haben alle versucht, ihn zu berühren? Jeder versuchte, ihn zu berühren. Diese Hand berührte ihn. Ich hatte Michael Jordans Schweiß an der Hand. Ich würde das nie waschen. Das ist die ehrliche Wahrheit. Habe ich getan. Mein Sohn hat mich dazu gebracht, aber wie auch immer, er ging dorthin, also machten wir Michael. Ich hab ihn. Michael Jordan, ich werde mir nie wieder die Hand waschen. Waschen Sie diese Hand. Jeder drängt Jesus. Jesus bleibt in der Menge stehen und sagt, hey, wer hat mich berührt? Wer hat mich berührt? Die Jünger sagen, komm schon, Jesus. Du hast all diese Leute hier. Wer hat mich berührt? Weißt du, Jesus ist, wer hat mich berührt? Es gibt hunderte von Leuten, die dich schubsen und berühren. Aber Jesus sagt, nein, jemand hat mich berührt. Nun frage, du kannst die Jünger sehen, manchmal haben sie den Mann einfach nicht verstanden. Also dreht er sich um. Jemand hat ihn berührt, ist etwas passiert? Irgendetwas ist passiert. Er dreht sich um und hinter ihm steht eine Frau. Die Frau hat ein Problem mit Blut. Jetzt hast du Levitikus gelesen. Da ist eine Frau, die ein Problem mit Blut hat. Frage, ist sie rein oder unrein? Sie ist unrein. Was passiert, wenn jemand, der an Lepra erkrankt ist, jemand, der unrein ist, jemanden berührt, der rein ist? Was passiert mit der Person, die sauber ist? Du hast Lepra und berührst eine saubere Person. Was passiert mit dem Sauberen, wenn Unreines das Saubere berührt? Das Saubere wird unrein. Was passiert mit Jesus? Die Frau berührt Jesus. Wird Jesus unrein? Nein. Der Schuss geht nach hinten los. Die Frau wird sauber. Sie ist geheilt. Ist das cool? Verstößt das völlig gegen Levitikus? Ist all das Levitikus-Zeug da, ist sie unrein? Sie ist unrein. Sie berührt Jesus. Plötzlich. Sie ist geheilt. Schön. Absolut schön. Es passiert also dieses wirklich coole Zeug mit Levitikus und Jesus, wer hat mich berührt? Nun, ja, sie hätte getötet werden können. Ist das möglich, wenn Jesus heilig ist? Ich vermute, dass Jesus von allen in der Menge herumgeschubst wird, also stand es wahrscheinlich nicht so weit oben auf der Prioritätenliste und sie hoffte, dass Jesus sie heilen würde, und genau das ist tatsächlich passiert. Wenn du so bist, ist es wahrscheinlich das Risiko wert? Das ist also eine wunderschöne Geschichte mit Jesus und Levitikus und dem Hintergrund dieser Geschichte. Zusammenfassung der Tabelle des Levitikus, unrein, rein, heilig, 63, 00 bis 66, 44. Nun, bevor wir das machen, dieses nächste Diagramm, liebe ich dieses nächste Diagramm. Dies ist eines meiner Lieblingsdiagramme von allem, was wir in PowerPoint tun, dieses ist mein Favorit. Dieses eine Diagramm enthält das ganze Buch Levitikus. Ich werde nie vergessen, dass ich diesen ganzen Kurs über Levitikus unterrichtete und diese Tabelle von Gordon Wenham und seinem Kommentar zu Levitikus gestohlen habe. Als ich das Diagramm sah, war es, als würde das ganze Buch Levitikus in meinem Kopf aufblitzen. Diese eine Tabelle enthält das ganze Buch Levitikus. Entschuldigung, dass ich es übertreibe, aber das erklärt das ganze Buch Levitikus. Das ist eine Übertreibung, eine Übertreibung. Sie haben drei verschiedene Zustände. Du hast den Zustand, heilig zu sein. Du hast den Zustand, sauber zu sein. Und du hast den Zustand, unrein zu sein. Die Frau mit dem Problem des Blutes, sie war was? Sie war unrein. Du hast rein und dann hast du heilig bekommen. Sagt es dir in einem Großteil des Buches Levitikus, wer unrein ist? Wenn eine Frau ein Kind bekommt, ist sie nach der Geburt eines Kindes 30 Tage lang unrein und muss sich reinigen lassen. Ein Mann tut bestimmte Dinge und er berührt Dinge, die er nicht anfassen sollte, weil er unrein ist. Er muss abwaschen. Wenn du unrein bist, wie kommst du dann zur Reinigung? Wenn du unrein bist, reinigst du dich. Welche Substanz verwenden sie zur Reinigung? Wasser. Damit also Unreines zu Sauberem übergeht, wäscht man. Die Juden haben eine Menge Zeremonien, bei denen sie sich die Hände waschen. Übrigens, ist das eine gute Hygiene? Also waschen sie sich die Hände. Die andere Substanz, die reinigen kann, aber nicht einspült, ist Blut. Würdest du also Opfer bringen, um dich auf diesen Weg zu bringen? Das Blut, das für das Opfer vergossen wurde. Wasser und Blut reinigen also und du wirst rein. Wie kommst du nun von rein zu heilig? Denn wenn du dich von rein bewegst, heiligst du. Welche Substanz wird üblicherweise zur Heiligung verwendet? Olivenöl. Normalerweise verwendet man Öl, Olivenöl, zum Heiligen, normalerweise zum Salben und Berühren. Es ist heilig gemacht. Ein großer Teil des Buches Levitikus handelt von dieser Bewegung. Was passiert dann, wenn etwas Heiliges in die andere Richtung geht? Wenn etwas heilig ist, kannst du das Heilige entweihen. Ihr könnt das Heilige verunreinigen oder entweihen, und es geht in diese Richtung. Wenn du etwas hast, das rein ist, verschmutzt du es und es wird unrein. Du gehst also in diese Richtung und kommst in die andere Richtung. Erzählt dir ein Großteil des Buches Levitikus von diesen drei Zuständen und der Bewegung zwischen diesen drei Zuständen? Ja. Das ist wie im Buch Levitikus in nur einer Tabelle, Schüler stellt Frage, ja, deshalb musstest du sehr genau zuhören, was ich gesagt habe. Wenn du hier heilig triffst und es entweihst, bewegt es sich in diese Richtung. Eigentlich bewegt es sich nicht direkt zum Reinigen, es bewegt sich tatsächlich aus der Tabelle, wenn man Dinge profanisiert. Das gleiche gilt hier, wenn man etwas verschmutzt, das sauber ist, bewegt es sich irgendwie nach unten, direkt aus dem Diagramm. Man muss also vorsichtig sein. Auf dem kommenden arbeiten sie sehr spezifisch auf. Aber wenn du wieder nach unten gehst, liegst du genau richtig. Es ist, als befände man sich hier auf einem rutschigen Abhang. Es ist schlecht, Dinge zu profanisieren. Gute Beobachtung. W. Reinheitsgebote 66, 45 bis 68, 56. Nun, was das Reinheitsgebot betrifft, warum ist ein Schwein unrein? Warum ist ein Wels unrein? Als ich aufwuchs, aßen wir Wels? Ist jemand von euch Schinken oder Speck? Warum ist ein Wels also unrein? Warum ist eine Frau, das ist ein bisschen schwieriger, warum ist eine Frau nach der Geburt unrein? Ist die Geburt nicht ein natürlicher Prozess? Wird die Geburt nicht von Gott gebilligt? Warum gilt eine Frau nach der Geburt als unrein? Hier ist noch einer, ein Ehepaar, nachdem es eine Beziehung eingegangen ist, gilt als unrein. Hat Gott das von Anfang an so angeordnet? Ja, ein Mann und eine Frau werden ein Fleisch werden. Aber so ist hier ein Ehepaar, nachdem es eine Beziehung eingegangen ist, unrein. Also, wie denkst du über diese Sache der Unreinheit? Wie ist das zu verstehen? Sehen Sie die Unterschiede in diesen Dingen? Also möchte ich die verschiedenen Beweggründe dafür und diese Reinheitsgebote untersuchen. Übrigens, ist das wirklich fremd in unserer Kultur? Was wir also tun, ist, dass wir uns in eine andere Kultur begeben und wir gehen 3000 Jahre zurück. In gewisser Weise muss man also aus der amerikanischen Art und Weise herauskommen, wie wir über die Dinge denken. Damals dachten sie ganz anders über die Dinge. Hier ist noch eine Frage, warum dürfte ein Priester mit einer deformierten Hand nicht dienen? Ich habe einen guten Freund, Floyd Votow, und er ist ein befreundeter Bibliothekar von mir. Er hat eine deformierte Hand. Würde er als Priester dienen dürfen? Er konnte nicht als Priester dienen. Wenn du sagst, na ja, das ist Diskriminierung von Behinderten. Du hast den Sinn des Buches Levitikus völlig verfehlt. Wie können Sie also aus all diesen Dingen einen Sinn machen? Das ist also Kapitel 21, Vers 75 und andere Stellen. Lassen Sie mich jetzt versuchen, das anzugehen. X angebliche Erklärung des Reinheitsgebots, völlig willkürlich, 68, 57 bis 69, 37. Manche Leute sagen, dass diese Reinheitsgebote völlig willkürlich, dass Gott sagte, tue dies, weil ich es gesagt habe. Übrigens, haben deine Eltern dir jemals gesagt, dass du etwas tun sollst, nur weil ich es gesagt habe? Ist Gott völlig willkürlich? Das funktioniert also in der Regel nicht wirklich gut. Dass Gott völlig willkürlich ist, passt nicht zu seinem Charakter oder seinem normalen Verhaltensmuster. Normalerweise tut er Dinge für einen Zweck. Das hier finde ich also das Schwächste der Argumente. Um ehrlich zu sein, würde ich das wegwerfen. Es passt einfach nicht zu Gottes Charakter. Er fordert die Leute nicht auf, Dinge einfach völlig willkürlich zu tun. Es scheint sich immer mit seinem Charakter, seinem Schicksal, seinen Zwecken oder Zielen zu verbinden. E. Kulturelle, kultische Sichtweise, 69, 36 bis 70, 49. Hier ist eine Erklärung, kultisch oder kulturell. Was Gott damit sagen will, ist, hey, ihr Jungs, ich möchte, dass ihr anders seid als die Kanaaniter. Die Kanaaniter, wenn sie einen Altar bauen, woraus bauen sie ihre Altäre? Stein schneiden. Die Steine passen zusammen und sie bauen ihre Altäre aus behauenem Stein. Gott sagt, ich will nicht, dass du deinen Altar so baust. Ich möchte, dass du deinen Altar aus unbehauenen Steinen baust. Übrigens, wenn wir 3000 Jahre zurückgehen, können wir dann einen jüdischen Altar von einem kanaanitischen Altar unterscheiden? Das merken wir sofort. Kanaanitische Altäre werden aus behauenem Stein an einem Ort namens Arad gebaut. Zum Beispiel siehst du einen kanaanitischen Altar aus behauenem Stein und die jüdischen Altäre sind aus unbehauenem Stein gebaut, zumindest einige von ihnen. Die Juden stellten tatsächlich welche aus behauenem Stein her, ZB Beersheba. Sie hätten es nicht sollen, aber sie haben es getan. Mit anderen Worten, die kanaanäische Kultur macht es so. Sagt Gott. Ich will nicht, dass du es so machst. Ich möchte, dass ihr es anders macht, damit es einen Unterschied zwischen eurer Kultur und der kanaanitischen Kultur gibt. Einige der Gesetze scheinen durch diesen kulturellen Unterschied erklärt zu werden. Das erklärt also einige Dinge. Der kulturelle Unterschied zwischen der kanaanitischen und der israelischen Kultur scheint einige Dinge als ethnische Merkmale zu erklären. Z-Hygienische Sicht 70, 50 bis 73, 34. Hier ist ein weiterer, der hygienische. In den 1950er Jahren gab es einen Typen namens McMillan, der ein Buch mit dem Titel None of These Diseases schrieb. Er war Arzt. Er ging das Buch Levitikus durch und fragte, ist das gesund? Wussten die Juden übrigens etwas über Keime? Die Juden hatten keine Ahnung von Keimen, absolut keine Ahnung. Sogar die Menschen im frühen Amerika. Erinnern Sie sich noch einmal, war jemals jemand in Williamsburg und wie viele Menschen starben nur aus gesundheitlichen Gründen? Sie wussten nichts über Keime und diese Menschen starben daran. Hygienisch ist also die Art und Weise, wie sich die Juden immer die Hände waschen? Ist das sehr gesund? Schweinefleisch isst man nicht. Hatte Schweinefleisch damals Trichinose? Übrigens, wenn ihr jung Schweinefleisch essen geht, hat Schweinefleisch in Amerika noch Trichinose? Es ist alles herausgezüchtet worden. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen. Aber damals, als ich früher aufgewachsen bin, hat man Schweinefleisch nicht lange draußen gelassen. Würden Sie Schweinefleisch essen, ohne es zu kochen? Heute ist die Trichinose kein Problem mehr. Hat irgendjemand jemals welche gesehen, diesen Typen, der meine Tochter geheiratet hat, er ist rohen Hamburger? Hat jemand jemals jemanden gesehen, der Hamburger gegessen hat, ohne ihn zu kochen? Sie essen Schinken, rohen Hamburger? Ja, ich mache keine Witze. Der Typ ist rohen Hamburger. Ich weiß es nicht. Ich fand das wirklich seltsam. Kochen Sie bitte Ihren Hamburger. Aber es gab damals Trichinose beim Schweinefleisch. Eine Frau ist übrigens nach der Geburt unrein. Sollte eine Frau nach der Geburt eine Pause einlegen? So haben sie es gemacht. 33 Tage lang ist eine Frau nach der Geburt unrein, und das ist übrigens, ist das eine gesunde Sache für sie? Ja, ist es. So viele der Regeln, lasst mich das noch einmal machen. Denken Sie darüber in Bezug auf Bakterien nach. Wenn Sie Ihre Nummer machen mussten, dürften Sie dann im jüdischen Lager auf die Toilette gehen? Nein. Die Bibel sagt, wenn du im Lager Israel bist, hast du ein Problem, du musst gehen, im Grunde musst du aus dem Lager gehen und du musst ein Paddel mitbringen, um was zu tun? Du musst es außerhalb des Lagers vergraben. Ist das gesund, es außerhalb des Lagers zu vergraben? Denn wenn man es innerhalb des Lagers machen würde, gäbe es dann alle möglichen Arten von Fliegen und Krankheiten? Und Gott sagt, hey, nein, 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 wenn du deine Nummer machst, dann mach es außerhalb des Lagers. Begrabt es außerhalb des Lagers. Ist das gesund? Ich meine, das machen wir auch heute noch. Wir nennen es bis heute Klärgruben und solche Dinge. Was McMillan also tut, ist, dass er durchgeht und sagt, dass viele dieser Regeln einfach ausgesprochen gesunde Regeln sind. Erklärt das alle? Nein, das tut es nicht. Jokines Ganzheitsansicht 73, 35 bis 79, 32. Ich werde jetzt einen anderen vorschlagen. Dies basiert eigentlich auf einer Soziologin namens Mary Douglas. Ich habe es mir zu eigen gemacht. Aber der nächste, den ich Ihnen zeigen werde, erklärt einige der wirklich schwierigen. Diejenigen, die ich nicht herausfinden kann und von denen ich keine Ahnung habe. Das ist es, was ich die Ekelsichtweise nennen möchte. Gibt es in jeder Kultur etwas, das in der Kultur eklig ist? Gehe zurück zu einem Ritual mit meiner Frau. Ich mag Hamburger. Ich mag sie mit Ketchup. Ich liebe Ketchup. Und so habe ich beide Seiten des Burgers mit Ketchup bestrichen. Ich knirsche hinein und dann bekomme ich dieses Ketchup-Ding hier runter und dann gehe ich zu meiner Frau und sage, liebst du mich? Ich will einen Kuss. Ich will meine wunderschöne Braut küssen. Und ich habe Ketchup, der runterkommt, und ich weiß, dass ich Ketchup runterkomme, und ich will sehen, liebst du mich? Wie sehr liebst du mich? Willst du mich küssen? Natürlich wird sie das nicht. Weg von mir. Geh und wisch dir den Mund ab. Frage, wenn ich mich ihr nähere und mir Ketchup im Mund hängt, frag ich, ist das eklig? Lassen Sie mich ein anderes Beispiel verwenden. Das war ein schlechtes Beispiel. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel verwenden. Ich bin an einem Ort namens Grace College. Da ist ein Mädchen aus einem anderen Teil der Welt. In diesem Teil der Welt, das ist kein Scherz, fressen sie Spinnen. Sie ist also im Schlafsaal und da ist eine Spinne und sie lässt sie platzen. Frage, ja, okay? Schlecht. Sieht das jeder auch? Ist das Ekligkeit, okay? Übrigens, sah sie das als eklig an? Nein. Insekten sind übrigens eine gute Proteinquelle. Sie knallt es, das ist irgendwie eklig für uns. Ich glaube, sie tat es teilweise wegen des Effekts. Aber sie hat es geknallt. Was ich also sagen will, ist Ekelhaftigkeit, unterschiedliche Dinge in verschiedenen Kulturen. Lassen Sie mich das sagen, Dave Slusher ist ein Freund von mir. Dave hatte einen Gehirntumor und der Hirntumor befand sich direkt hinter seinem Auge. Er ging in die Cleveland Clinic und sie gingen in seinen Kopf und sie zogen den Tumor heraus. Er war etwa so groß wie ein Golfball. Während sie in seinem Kopf waren, schnitten sie einen Nerv durch, der das Augenlid auf diesem Nervenimpuls auf- und ablaufen lässt. Sie durchtrennten den Nerv an einem seiner Augenlider. Was also passiert, ist, dass sein Augenlid herunterkam und es war dauerhaft unten. Er kann also durch ein Auge sehen, aber sein Augenlid war auf der anderen Seite unten. Was passiert nun mit Ihrem Auge, wenn Ihr Augenlid nach einer gewissen Zeit nach unten geht? Wird Ihr Auge verkümmern? Und so erblindete er auf einem Auge. Jetzt geht er also auf die Leute zu. Wenn Leute auf Dave zukommen, ist er ein sehr geselliger Mensch und ein wunderbarer Gesprächspartner, ein entzückender großer Kerl. Er geht auf die Menschen zu. Wird er die Augen der Menschen beobachten, um zu sehen, wenn sie was tun? Ja. Er kommt auf sie zu, er spricht mit ihnen und er schaut die ganze Zeit in ihre Augen. Werden sie sich umsehen, nur um mit ihm zu reden? Und dann, ganz plötzlich, wird er sehen, wie ihre Augen nur auf das niedergeschlagene Augenlid starren? Ja. Übrigens, wenn er mit Kindern spricht, werden Kinder dann wirklich dramatisch sein? Haben deine Eltern dir jemals gesagt, dass du nicht starren sollst? Du kommst also zu Dave und er hat dieses schlechte Auge und plötzlich sagst du, heilige Kuh, schau dir das an. Jetzt kommst du herein, um Gott anzubeten. Möchte Gott, dass du in sein Auge starrst, oder möchte Gott, dass du in der Anbetung an ihn denkst? Du stößt auf einen Priester, der eine deformierte Hand hat. Du bringst dein Schaf oder deine Ziege herauf, um ein Opfer darzubringen, und du hast diesen Priester mit einer deformierten Hand. Was werden sie sich ansehen? Dieser einarmige Priester, der deine Schafe schlachtet. Es tut mir leid, aber wie macht dieser Typ das Ding? Er hat einen Arm, der das Schaf zu Boden bringt. Werden alle darüber nachdenken, wie dieser Kerl das durchziehen wird? Ich bin nicht so seltsam, ihr denkt dasselbe. Du bist einfach zu höflich, um es zu sagen. Aber was ich sagen will, ist, seht ihr, wie das den Fokus von der Anbetung ablenken könnte? Jeder würde denken, wie soll dieser Kerl da oben mit diesem Schaf ringen? Deshalb sagt Gott, lass mich ein anderes Wort gebrauchen, ich will nicht, was nicht normal ist. Mit anderen Worten, ich möchte, dass die Dinge normal sind, damit es nichts Ekliges gibt, wenn du kommst. Wenn du zu mir kommst, sollte alles normal sein, damit du dich auf mich konzentrieren kannst und nicht mit diesen anderen Dingen abgelenkt wirst. Wenn du zum Beispiel deine Nummer machst, machst du das nicht im Camp. Jetzt, ganz plötzlich, kommt jemand ins Lager, um zum Gottesdienst zu gehen, und plötzlich, okay, tritt er hinein. Und sie fangen an, es abzuwischen, und sie gehen zum Gottesdienst und sie haben dieses Zeug an ihren Füßen und es riecht. Gott sagt, holt es raus aus dem Lager. Wenn du in meine Gegenwart kommst, möchte ich, dass du dich auf mich konzentrierst. Das ist also normal. Nun, übrigens, was ist normal, wird das in verschiedenen Kulturen anders sein? Und so ist das, was ganz ist, erlaubt, da Gott ihre Kultur kennt und er sagt, das, was ganz ist. Wenn du vor mir stehst, möchte ich, dass alles normal ist. Ich will nicht, dass irgendetwas Dissonanzen erzeugt, wenn du kommst, um mich anzubeten. Ich denke, jede Kultur hat diese ekligen Dinge und Gottes sage, tu das nicht, wenn du zur Anbetung kommst. Ich mag dieses Buch, weil es einige der schwierigen Dinge erklärt und einige der Dinge sagt, die wir in der Kultur einfach nicht kennen. Es scheint, dass es eine kulturelle Differenzierung gibt, so dass der Fokus in einem Gottesdienstakt auf Gott liegen kann und nicht auf den Einzelheiten, die um uns herum sind. Ab. Regeln für koscheres Essen 79, 33 bis 86, 52. Nun, wie essen wir koscher? Lassen Sie mich Ihnen in der letzten Stunde nur sagen, Nate, der eigentlich Jude ist, und ich weiß nicht, ob irgendjemand hier drin Jude ist. Wenn du in den Supermarkt gehst, was machst du? Du nimmst die Dose in die Hand und suchst nach einem Kreis mit einem K darin. Es ist koscher. Ich mache Witze, aber nicht wirklich. Kennt ihr das K auf der Dose? Ja. Wenn es also K auf der Dose hat, ist es koscher. Wie isst man echte koschere Landtiere? Für Landtiere gibt es zwei Regeln. Was müssen sie tun? Spalte den Huf und kaue das Futter. Ist Rindfleisch also gut? Rindfleisch ist gut, Schafe, gut, Ziegen sind gut. Schweine taugen nichts, warum? Sie spalten den Huf, kauen aber nicht auf dem Futter. Schweinefleisch ist also nicht koscher. Übrigens, hatte Schweinefleisch auch damals Probleme mit Trichinose? Schweinefleisch ist also art. Du gehst zu einer jüdischen Person. Du sagst, hey, lass uns Schinken und Käse holen. Okay, mal unter uns, habe ich gesehen, wie Juden Schweinefleisch gegessen haben? Ja. Sollst du als Nichtjude ihnen Schweinefleisch anbieten? Ist das eine Beleidigung? Es war einmal, erinnere dich daran, dass ich dir am Samstagabend gesagt habe, dass alle in Jerusalem feierten. Es war einmal vor langer Zeit, als ich in Riches Pizzeria Pizza geholt habe. Also gehen wir raus, wir gehen Pizza essen. Es gibt all diese Leute, die ihre Bestellungen für Pizzaski eben und schreien. Und plötzlich schreit jemand, das ist die ehrliche Wahrheit, Pepperoni Pizza. Und plötzlich, all diese Leute, die schreien, wird der ganze Ort wie Totenstille. Nun, was ist das Problem? Du hast meine Haare gesehen, ich hatte damals Haare. Ist es klar, dass ich kein Jude bin? Alle schauen sich um. Sehen Sie sich nach einem Nichtjuden um? Ich war ein Nichtjude. Ist das der Zeitpunkt, an dem du da rauskommst? Plötzlich fängst du also an, ein Backup zu machen, du realisierst, was passiert ist. Ich habe es nicht getan. So dumm bin ich nicht. Ich habe es nicht getan, aber sie schauen sich um und ich bin ein Nichtjude. Und so haben wir einfach einen Rückzieher gemacht und sind dann so schnell wie möglich abgehauen, weil das nicht cool ist. Pepperoni Pizza. Tu das nicht. Mach keinen Schinken, denn Schinken ist nicht koscher. Nun, das sind Landtiere. Was ist mit Meeresbewohnern? Zwei Regeln für Meeresbewohner. Meeresbewohner müssen es haben und zwar so. Was ist normal für einen Fisch? Es hat Schuppen und Flossen. Ist das ein normaler Fisch? Es hat Schuppen und Flossen. Siehst du also, wie diese Sache mit der Normalität hier hineinpasst? Nun, was bedeutet das? Die Bässe sind gut, Forelle gut, Hecht gut und Zander sind gut. Welche anderen Edelfische essen wir? Lachs gut. Heilbutt gut. Erzählen Sie mir von Wels? Was ist das Problem mit Wels? Schuppen und Flossen. Habt ihr schon mal einen Wels aufgelesen? Wels hat was drauf? Haut, nicht Schuppen. Es ist, als hätte ein Aal eine Haut. Also machen Sie keinen Wels. Hummer wird auch nicht gegessen. Als ich aufwuchs, fing mein Vater auch Welse. Ich mag Wels, aber wenn man Jude ist, ist es nicht koscher. Das ist eine weitere Sache, die Leute vorgeschlagen haben, weil sie Bottomfeeder sind und solche Dinge, bei denen auch die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten größer ist. Wenn ich zurückblicke, sage ich, dass das vielleicht so ist, aber ich mag diese Vorstellung von Normalität, dass ein Fisch mit Flossen und Schuppen normal ist. Ich denke, ich würde das dem Grundfutter vorziehen, denn ein anderer Fisch, den wir nie gegessen haben, war Karpfen. Karpfen sind Saugnäpfe am Boden, aber sie haben Flossen und Schuppen. Ich würde jeden Tag lieber einen Wels als einen Karpfen essen. Ja, machen wir weiter. Wir haben fliegende Kreaturen. Was für fliegende Kreaturen? Keine Greifvögel. Was sind Greifvögel? Greifvögel sind Vögel, die Blut fressen. Hast du die Vorstellung, dass es nicht gut ist, Blut zu essen? Dem jüdischen Volk ist es nicht erlaubt, Blut zu essen. Die Greifvögel fressen Blut. Könntest du einen Falken essen? Kein Falke. Geier, gut oder böse? Schlecht. Eulen, gut oder böse? Schlecht. Jede dieser Arten von Raubvögeln, wie Geier, Falken, Eulen und dergleichen. Was ist mit Fasanen? Fasane, gut. Ich habe eine Familie von Truthähnen, die jetzt jeden Tag in meinen Garten kommen. Sind Truthähne gut? Truthähne sind gut. Welche anderen Arten von Vögeln? Oh, Wachteln. Haben die Juden Wachteln gegessen? Wissen wir das? Erinnern Sie sich an die Wachteln aus der Wildnis? Nun, die vierte hier sind Insekten. Sie erlauben es ihnen sogar, Insekten zu fressen, Trichter, ja, Flyer, nein. Kannst du mir jemanden sagen, der Heuschrecken gegessen hat? Kennt jemand aus der Bibel jemanden, der Heuschrecken gegessen hat? Ja, Johannes der Täufer. Als ich auf dem Sinai war, ließ uns Ora, die unsere Reiseleiterin war, wir waren 3 Wochen auf dem Sinai, überall hingehen. Sie sagte, du fährst nicht, du gehst. Sie ließ uns gehen und an einer Stelle sagte sie, ich lasse dich hier hinaufgehen. Wir mussten über den Grat hinauflaufen. Und sie sagte, wenn ihr da hinaufgeht, sagte sie, seid vorsichtig mit diesen schwarzen Heuschrecken. Sie haben schwarze Heuschrecken. Sind in der Wüste viele Dinge giftig? Sie haben nur eine Chance, zuzuschlagen, und so viele sind giftig. Sie sagte, dass diese schwarzen Heuschrecken spucken und es ist wie ein Bienenstich, wenn sie spucken. Sie sagte, wenn es dich ins Auge trifft, wird es dir das Auge ausstechen. Wir sind also da draußen, gehen diesen Weg und wissen Sie was? Plötzlich, direkt vor uns, sitzt so ein schwarzer Grashüpfer. Also sehe ich diesen schwarzen Grashüpfer. Ich sagte, hey, ich bin den ganzen Weg aus Amerika gekommen. Ich muss eine schwarze Heuschrecke sehen. Ich werde ein Foto von diesem Ding machen. Also versuche ich, da runterzukommen. Ich habe eine Brille. Ich habe eine Kamera. Also komme ich zu diesem schwarzen Grashüpfer. Meine Frau schreit unterdessen, schwarzer Grashüpfer. Laufen! Laufen! Schwarze Heuschrecke! Ich versuche, dieses Bild zu bekommen. Das Problem war, wenn man es ohne Teleobjektiv macht, was ist das Problem? Die schwarze Heuschrecke auf meinem Bild ist nur ein kleines Stück schwarz und ich habe das Bild total umgehauen. Wie auch immer, es war eine Katastrophe. Halten Sie sich also von diesen schwarzen Heuschrecken fern. Ach ja, Übrigens, Heuschrecken, habe ich immer gesagt, steckt Heuschrecken in Teig, nennt sie Chicken Wings, niemand wird den Unterschied erkennen. Haben Insekten einen hohen Proteingehalt? Ja. Und so ist es auch mit Insekten, Trichter, ja, Flyer, nein. Hüpfer wären Heuschrecken. Heuschrecken, Heuschrecken, solche Dinge. Wären Fliegerdinge wie Bienen und Mücken wären. Wechselstrom. Drei Probleme im dritten. Buchmose 86, 53 bis 90, 29. Nun, drei Probleme, die auftauchen, und wir werden einfach, nachdem wir diese Folie beendet haben, Feierabend machen. Ich hatte einen Freund, Kevin Carr, der an einer säkularen Universität studierte. Der Professor an der säkularen Universität sagte, die Bibel ist voll von wissenschaftlichen Irrtümern. Kevin, der ein weiser Kracher war, hebt die Hand und sagt, ich habe die Bibel mehrmals durchgelesen und ich habe noch nie einen wissenschaftlichen Fehler gesehen. Der Professor sagt, oh, wirklich? Du hast die ganze Bibel gelesen, oder? Was ist mit Levitikus 11,6? Und du siehst nur, wie Kevin zusammenzuckt, Levitikus. Er ist Christ. Kennt er Levitikus sehr gut? Also sagt der Professor, in Levitikus 11,6 heißt es, dass das Kaninchen das Futter kaut. Das Kaninchen kaut sein Futter nicht. Übrigens, stimmt das? Um Futter zu kauen, braucht man wie viele Mägen? Brauchst du mehrere Mägen, um Futter zu kauen? Ein Kaninchen kaut sein Futter nicht. Ist das richtig? Das ist richtig. Aber spricht die Bibel immer in wissenschaftlichen Begriffen? Sieht ein Kaninchen so aus, als würde es an Dingen kauen? Nun, es ist möglich, ist das die Sprache des Scheins? Mit anderen Worten, die Sprache des Aussehens ist nicht unbedingt eine wissenschaftliche Beschreibung, dass es tatsächlich aus ihrem Bauch kommt. Das Kaninchen kaut sein Futter immer und immer wieder. Ist es auch möglich, dass der Begriff Hase eine falsche Übersetzung ist und es sich in Wirklichkeit um einen Felsdachs handelt? Mit anderen Worten, wenn man zwischen den Ländern hin und her geht und 3000 Jahre unterschiedlich ist, ist es dann möglich, dass man die Übersetzung zwischen Tieren falsch verstanden hat? Es könnte also ein Übersetzungsproblem sein. Es könnte sein, dass es nur die Sprache des Aussehens ist. Die zweite sind Fledermäuse. Die Fledermäuse werden in Kapitel 11, Vers 19 als Vögel betrachtet. Die Fledermäuse sind mit den Vögeln gruppiert und man legt sich nicht mit den Fledermäusen an. Ich habe dir von diesem Typen namens Probo erzählt, der im Gefängnis saß. Probo war im Gefängnis ein Ungläubiger. Probo hebt die Hand, wenn er in den Unterricht kommt, und sagt, Herr Professor, ich habe einen Fehler in der Bibel gefunden. Und er sagt, es heißt, dass Fledermäuse Vögel sind, und jeder weiß, dass Fledermäuse keine Vögel sind. Ich frage dich, eine Tomate, was ist das? Es ist eine Frucht. Frage, was passiert, wenn man in einer anderen Kultur lebt und man eine Tomate als Gemüse bezeichnet? Ist das eine große Sache? Muss die ganze Welt das amerikanische Klassifikationssystem verwenden? Fliegt eine Fledermaus wie ein Vogel? Du sagst, nun, eine Fledermaus ist ein Säugetier. Mussten sie sich genau an unser Klassifizierungssystem halten? Nein. Sie ordnen die Dinge anders ein als wir. Es handelt sich also nur um einen Klassifizierungsunterschied. Verpassen Sie nicht den ganzen Punkt. Die dritte Sache, die im Buch Levitikus ein Problem darstellt und mit der viele Menschen ein Problem haben, ist das Verbot homosexuellen Verhaltens. Levitikus 18,22 und 20,13 sind zwei Passagen, die herauskommen und sagen, der Mensch sollte nicht mit einem anderen Mann schlafen. Das sind also drei Probleme im Buch Levitikus. Nun, was wir das nächste Mal tun werden, ist, über das Opfersystem zu sprechen. Das nächste Mal werden wir Levitikus zu Ende lesen. Also, pass auf dich auf. Lasst es euch gut gehen und habt ein langes Wochenende hier. Dies ist Dr. Ted Hildebrand in seinem Kurs über Geschichte und Literatur des Alten Testaments, Vorlesung Raute 13 über das Buch Levitikus, Heiligkeit, Reinheitsgebote und Probleme. Transkribiert von Megan Sideropoulos, grob bearbeitet von Ted Hildebrand 2.